Mich hat diese Seebühne ja immer schon interessiert, seit ich sie kennengelernt habe, weil es einfach so ein radikal nochmal erweitertes Konzept ist von Musiktheater. Also ich brauche nicht unterschiedliche Spielweisen, um Musiktheater spannend zu finden, aber diese Seebühne erweitert das dann wirklich nochmal in eine ungeahnte Dimension und das finde ich grandios. Ja, es ist schon über 25 Jahre her. Ich war da als Regisseur noch relativ am Anfang. Ich hatte so ein paar schöne Erfolge schon gehabt, sodass der Alfred Wobmann auf mich aufmerksam wurde. Und dann hat er mich eingeladen, hier zu schauen und wie das geht. Und ich war sehr beeindruckt. Und er hat mir dann das Stück doch nicht gegeben. Und ich glaube, er hatte recht, weil ich war noch nicht so weit. Und ich bin froh, dass ich sozusagen jetzt mit 25 Jahren, Gott, oh Gott, mehr Erfahrung jetzt diese Aufgabe habe, weil das jetzt irgendwie richtig ist. Ich glaube, es braucht eine Erfahrung, es braucht einen Respekt für diese besondere Erzählweise auf der Bühne. Das Allerwichtigste, finde ich, bei der Oper ist, dass ich als Zuschauer in der Lage bin, mich mit einer Figur zu identifizieren. Das heißt, da steht ein singender Mensch auf einer Bühne und der produziert eine Struktur, die ist vorgegeben vom Librettisten, vom Komponisten. Da gibt es eine Geschichte und daraus bekomme ich Informationen als Zuschauer und verstehe dann, warum die Figur sich so und nicht anders äußert. Das muss ich als Regisseur versuchen herzustellen und plausibel zu machen und glaubwürdig zu machen. Das heißt, diese extremen Emotionen, die Oper ja erzeugt und weswegen man ja auch reingeht, die muss man herstellen. In dem Moment, wo die nicht erzeugt werden durch eine Situation auf der Bühne, wird das unglaubwürdig, wird das kitschig. Also meine Aufgabe ist, das plausibel zu machen. Und da ist die Aufgabe auf dem See nur insofern anders, als eine Figur sehr viel kleiner ist, aus der Entfernung. Und ich und Michael Levine, mein Bühnenbildner, haben festgestellt, dass eigentlich die Figuren auf der Bühne, damit man sie wahrnimmt und damit sie sich sozusagen vergrößern im Auge des Betrachters und im Kopf des Betrachters, braucht es eine beruhigte Fläche, einen Hintergrund, der nicht kleinteilig realistisch ist. Es muss etwas sein, was eine große Ruhe hat. Die Figur muss herausstechen. Und man muss versuchen, gerade dann in so einem Stück wie Butterfly, wo die Herausforderung ist, die Intimität und Dramatik, die in den Figuren liegt, die auf die Bühne zu bringen, natürlich dann über eine größere Distanz zu übersetzen. Und das ist sehr, sehr aufregend, freue mich wahnsinnig. Ja, wir haben ja lange hin und her überlegt, ist Butterfly wirklich geeignet? Und Elisabeth hat es dann gemacht und so. Wir gehen da jetzt in die Richtung. Und als Michael und ich dann hier waren und haben das Modell präsentiert, da war ich sehr glücklich, weil da habe ich gesehen, wie sie wirklich erleichtert war. Da sagt sie, ach so, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das geht, ja. Und vor allem ist es so ganz anders als Rigoletto. Und da wusste ich, dass immer doch auf dem richtigen Weg. Aber das Stück muss dann eben auch funktionieren. Aber der See, Der See bestimmt alles. Ne? Also ich versuche sehr stark an den Figuren dran zu bleiben. Also natürlich ist man auf der Seebühne immer gehalten und auch versucht und muss die richtige Balance finden zwischen dem, was tatsächlich eine singende Figur auf der Bühne tut und dem, was man dann noch dazu baut, erfindet an Vorgängen, an Bewegungen, an verändertem Bühnenbild. Also der Rigoletto-Kopf ist natürlich da ein großartiges Beispiel. Eigentlich ein weiterer Mitspieler, der emotional die Dinge begleitet und so und dadurch natürlich Dinge, die zwischen den Leuten passieren, vergrößert. Aber diese Vergrößerung wird bei uns jetzt nicht über eine zusätzliche Bühnensituation sein, sondern wir werden versuchen, dieses Kammerspielhafte, was dieses Stück hat, sehr ernst zu nehmen, aber es trotzdem zu vergrößern, sozusagen in der Dimension zu vergrößern, aber in der Intimität des Kammerspiels zu lassen. Es ist eine junge Frau, die einen sehr starken Willen hat, auszubrechen aus ihrer Situation, in der sie ist. Ihre Situation ist die einer Frau aus einer verarmten Familie, die als Geisha arbeiten muss, was sie als unangenehm empfindet und als erniedrigend empfindet und sie will raus. Und die japanische Gesellschaft, wir erleben die in einem Zustand, der starken Veränderung. Also Japan war ja über mehrere Jahrhunderte komplett abgeschottet von der Außenwelt und war wirklich ein gesellschaftliches Biotop, bis dann durch den Kaiser Ende des 19. Jahrhunderts diese Reformbewegung stattfand, also eine Öffnung für europäische Kultur und für Handel. Und darum geht's. Also diese junge Frau wittert oder spürt die Chance, auszubrechen, indem sie sich verheiratet mit einem amerikanischen Offizier und hat die Hoffnung, dann rauszukommen, wegzukommen nach Amerika. Das Tragische ist, dass wir als Zuschauer von Anfang an eingeweiht werden, eigentlich wie Komplizen sind von diesem Offizier, der im Gespräch mit seinem Konsul sagt, ja, ich mache das jetzt zwar, aber dann fahre ich eh nach Hause und dann heirate ich nochmal richtig, eine richtige Braut und eine richtige Amerikanerin, bevor die Butterfly überhaupt auftritt. Das heißt, diese ganze Zeremonie und Hochzeit ist für uns eigentlich falsch und eine Illusion. Und dann es kommt also zu der Hochzeit und natürlich ist dieser junge Mann dann auch irgendwie charmant und so. Also die schmeißt sich jetzt nicht irgendwem an den Hals, sondern da ist natürlich auch was, nur der Anspruch und sozusagen die Ernsthaftigkeit ist unterschiedlich. Für sie ist es ein Lebensentwurf und für ihn ist es einfach eine Periode, wo er irgendwie eine schöne Zeit hat mit einer netten jungen Frau und dann die Möglichkeit hat, sich aus dem Staub zu machen. Und dann erleben wir die restlichen anderthalb Stunden, wie eigentlich immer offensichtlicher wird, sind dann Jahre vergangen und sie hat ein Kind bekommen und sie hängt immer noch an dieser Vorstellung, dass er zurückkommt und es wird immer klarer im Verlauf, er kommt nicht zurück. Und sie hält aber weiterhin daran fest, das ist von Puccini natürlich unglaublich dramaturgisch aufgebaut mit Momenten von Hoffnung. Man sieht dann, wie das Schiff kommt und dann denkt sie, ja, das ist es jetzt. Und dann reißt diese Frau uns mit in so einen Moment der Euphorie und des Glücks, auch wenn wir selber wissen, es stimmt gar nicht. Trotzdem ist man dann berührt von dieser Energie dieser sehr jungen Frau, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und es wird dann oft gesagt, ja, das ist so ein komisches Frauenbild oder so. Ich finde das unglaublich stark und beeindruckend. Und das ist doch wichtig im Leben, dass man für das, was man glaubt, dass man dafür kämpft. Großartig, ganz, ganz große Tragödie und natürlich unglaubliche Kritik an Arroganz gegenüber anderen Kulturen, Kolonialismus, wirklich schonungslos dargestellt, brutal. Interessant, dass dieser Pinkerton ist ja eine sehr, sehr schwere Tenorpartie, ist nicht sehr beliebt bei Tenören, die singen das nicht gerne, weil es so ein Arschloch ist. Ist aber von Puccini natürlich auch sehr geschickt eingesetzt, weil der Tenor ist immer der Utopieträger. Der ist immer der für das steht, für den Aufbruch, für das Weiter und das muss doch noch was geben. Und das ist er auch für Cho-Cho-San. Und das bricht dann umso mehr zusammen in dieser erbärmlichen Arie, die er da im dritten Akt singt, was einfach eine totale charakterliche und menschliche Bankrotterklärung ist, unglaublich stark und toll. Also ich finde das ein wahnsinnig schönes Stück und aufrüttelndes Stück und eben auch kritisches Stück und natürlich auch aktuelles Stück.